Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Der Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischproduktion in Westfalen rückt wieder mal die Zustände in den deutschen Fleischfabriken in den Fokus. Auch nicht zu Unrecht, aber wenn man genauer hinguckt, auch in Deutschland erstmal nur, dann fällt noch was anderes auf. Es gab ja auch schon Corona-Hotspots in Logistikzentren. Es gibt immer wieder welche auch aktuell in Hochhaussiedlungen. Und wenn man zum Beispiel auch einen Blick auf die Weltkarte wirft, sieht man doch relativ deutlich, auch international ist das so, in armen Regionen oder Ländern ist oft sowohl die Infektions- als auch die Sterbequote höher als anderswo. Ein historischer Blick hilft vielleicht, das zu verstehen. Und deshalb werfen wir einen solchen Blick jetzt mit Philipp Osten. Er ist Leiter des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und er ist Direktor des Medizinhistorischen Museums Hamburg. Schönen guten Morgen, Herr Osten.
Schönen guten Morgen, Herr Kassel.
Nun denken sich wahrscheinlich viele, das war ja immer so. Die Reichen hatten es immer besser, wenn es solche Infektionskrankheiten gab. Wenn man sich historisch das so anguckt, war das tatsächlich immer und auch bei jeder dieser Krankheiten so?
Es gibt natürlich Wohlstandserkrankungen, nicht? Das sehen wir heute vor allen Dingen, weil sich ja sehr viel gewandelt hat. Also die Menschen werden älter und je älter sie werden, desto mehr leiden sie natürlich an den Dingen, die sie sich selbst zufügen. Das Rauchen, erst ist das vielleicht noch nicht so schädlich, aber irgendwann hat dann jeder sein Emphysem. Es ist natürlich so, dass Ernährung eine große Rolle spielt. Nicht nach dem Zweiten Weltkrieg galt dann der Spruch, der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Und dann war die Zahl der Herz-Kreislauf-Erkrankungen höher. Das sind klassische Wohlstandserkrankungen, die man natürlich mit anderen Maßnahmen, mit viel geringeren, aber die Personen selbst mehr betreffenden Maßnahmen bekämpfen kann, als die vielen, vielen Krankheiten, die durch Armut entstehen.
Aber ich dachte jetzt zum Beispiel spontan, wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen an die Pest. Ich meine, klar, hygienische Umstände, aber trotzdem, die hat doch damals fast klassenübergreifend die Leute hinweggerafft, oder?
Ja, selbstverständlich. Da gibt es ja ganz spannende Darstellungen, die heißen Totentanz. Und wenn man sich diese Totentanz-Darstellungen anguckt, dann denkt man, Mensch, das ist ja sehr demokratisch. Also der Tod ist sehr demokratisch, er betrifft einfach alle. Da gibt es den Kaiser, da gibt es den König, da gibt es den Bettelmönch und neben ihnen steht der Mensch mit dem, ja, das Skelett mit dem Sensen, mit der Sense. Und das ist also sozusagen das Beispiel dafür, dass die Pest einfach durchgehend alle betrifft. So ganz war es aber nicht. So, denn einige, die sie kommen sahen, konnten sich dann auf ihre Landsitze zurückziehen, einfach zumachen und hatten genug Güter und mussten nicht wieder hinaus. Also auch bei der Pest gab es soziale Unterschiede, selbstverständlich.
Ich habe das Gefühl, dass es verschärft wurde, die sozialen Unterschiede, gerade bei Infektionskrankheiten, bei Seuchen, um es mal ganz einfach, wenn auch heutzutage betrachtet, medizinisch ja nicht mehr so ganz exakt zu formulieren. Diese Unterschiede wurden dann so richtig groß mit dem Beginn der Industrialisierung. Denn wenn wir uns angucken, was wir heute in den Fleischfabriken sehen, diese Zustände wurden ja damit für einfache Arbeiter sozusagen normal.
Ja, das ist richtig. Also der Chronist der Wohnquartiere beispielsweise in Berlin, das ist ja nicht jemand gewesen, der es aufgezeichnet hat, sondern mit dem Griffel aufgezeichnet hat. Das ist Heinrich Zille gewesen, der als Kupferstecher einfach in einem armen Milieu groß geworden ist und dann durch Berlin-Mitte gelaufen ist und die Verhältnisse dort dokumentiert hat. Also ich könnte ganze Vorlesungen über die Geschichte von Kinderkrankheiten in dieser Zeit mit den Zeichnungen von Heinrich Zille füllen. Und der hat diesen Spruch gebracht, der lautet, man kann einen Menschen mit einer Wohnung genauso töten wie mit einer Axt. Und das ist tatsächlich etwas, was man sehr, sehr genau beobachtet, nicht? Also in dieser Industrialisierung werden Mietskasernen ganz schnell hochgezogen. Sie werden erstmal trocken gewohnt von Leuten, die sich eben halt eine trockene Wohnung noch nicht leisten konnten. Dann ist es so, dass die Hinterhäuser von den Vorderhäusern so weit entfernt sind, dass wegen der polizeilichen Vorschrift gerade mal die Feuerspritze zwischen diesen Gebäuden wenden kann. Das heißt 12,5 Meter Abstand von Fassade zu Fassade. Da kann man sich vorstellen, dass in die Parterrewohnung gar kein Licht dringt. Und dann gibt es eben eine Krankheit, die mit diesem Namen Industrialisierung ganz eng verbunden ist. Die Industrialisierung beginnt in Großbritannien. Und diese Krankheit heißt englische Krankheit. Fachbegriff ist Rachitis. Und das ist so, dass die Knochen weich bleiben bei den Kindern. Ja? Also wenn die anfangen zu krabbeln, biegen sich die Handgelenke, wenn sie versuchen zu stehen, biegen sich die Beine nach außen oder nach innen, X- oder O-Beine. Die Knochen sind so weich, weil kein Kalzium da reinkommt, weil das Vitamin D, was wir heute wissen, dass das Kalzium in den Knochen einbaut, eben halt fehlt, weil es wird von dem Sonnenlicht, vom ultravioletten Licht in der Haut in seine aktive Form verwandelt. Und wenn es inaktiv ist, kann es Kalzium nicht in den Knochen bringen und die bleiben weich. Folgen sind ganz gravierend. Also wenn man sich das anguckt, beispielsweise heute sterben an den Masern 1 von 500 Kindern. Das ist zwar wenig, aber es ist eben halt, wenn ein großer Masernausbruch ist, gibt es das durchaus schon. Aber im Jahr 1900 sind im Deutschen Reich 45.000 Kinder pro Jahr an den Masern gestorben. Und interessanterweise in den reichen Bezirken viel weniger als in den armen. Weil eben die Kinder mit Rachitis, mit Tuberkulose viel anfälliger waren, dann eben halt an den Masern direkt zu sterben. Jede kleinere Infektionskrankheit, wenn man das so nennen möchte, was eigentlich falsch ist, jede nicht so virulente Infektionskrankheit, jeder größere Schnupfen oder eine Grippe oder eine andere Epidemie konnte die dann eben umwerfen.
Ich finde eines sehr interessant, gerade auch an dem Beispiel Masern, aber auch vorher haben Sie ja schon gesagt über die sogenannte englische Krankheit, wie wir heute wissen. Und auch bei den Masern, es hat sich ja geändert. Kann man denn vielleicht sogar, wenn man versucht es, also sehr schwierig jetzt gerade an dieser Stelle, aber es ein bisschen ins Positive zu drehen, kann man sagen, dass halt große Seuchen, große Epidemien, Krankheitsverläufe auch zu sozialen Umbrüchen im positiven Sinne geführt haben?
Also ich kann das bestätigen für meine Heimatstadt Hamburg, das nicht aus Lokalpatriotismus, sondern die haben ja ziemlich einen Mist gebaut, weil sie an die Bakteriologie nicht glauben wollten und dementsprechend die Bekämpfung der Choleraepidemie verschleppt haben. Nicht? Also die haben einfach kein filtriertes Trinkwasser an ihre Bevölkerung geliefert, sondern haben es direkt aus der Elbe genommen, wo sie auch die Abwässer hineingeleitet hatten. Und das hat so 4, 5 Jahre gedauert, bis die Hamburger dann kapiert haben, dass das wirklich falsch war. Und dann haben sie tatsächlich angefangen, in soziale Strukturen zu investieren, eine vernünftige Armenfürsorge aufzubauen, sich beispielsweise Pflegerinnen von der Diakonie und anderen Institutionen nach Hamburg zu holen. Und das ist tatsächlich ein großer Aufbruch gewesen. Und so hatte Hamburg dann im Vergleich zu preußischen Städten eine deutlich geringere Säuglingssterblichkeit. Das ist ja immer der Indikator dafür, wie weit sozusagen eine Region entwickelt ist. Man muss nämlich sagen, das Deutsche Reich hat die höchste Säuglingssterblichkeit in Europa gehabt um 1900 mit 25%.
Und wir haben im Moment die größten Probleme in Fleischfabriken. Mhm. Wenn wir das mal angucken, haben wir doch beide erlebt, auch wenn das nicht Ihr Fachgebiet ist, aber wie wir eigentlich schon seit Jahrzehnten wissen, dass für die Tiere die Zustände da katastrophal sind. Das hat aber keinen so richtig interessiert. Könnte da vielleicht Corona jetzt auch einen Umbruch bringen, weil wir jetzt merken, es sind ja nicht nur die Tiere, es sind auch die Menschen. Und inzwischen ja in unserer Welt wissen, dass wenn dort die Infektionsrate steigt, das auch ein Problem für uns ist.
Ja, das ist natürlich etwas, was wir, das ist ganz evident, aber es gibt natürlich gleich wieder die Stimmen, dass das sind nicht die Verhältnisse dort, sondern diese Krankheit ist eingeschleppt worden aus Bulgarien oder Rumänien, wo die Menschen hergeholt worden sind. Nein, das sind die Verhältnisse dort. Das enge Zusammenwohnen, nicht 4 Euro für ein Bett in einem Massenquartier, wo bis zu 10 Personen liegen. Und das ist einfach, das sind die Verhältnisse und die müssen geändert werden. Also Medizin ist eine soziale Wissenschaft und Politik ist nichts anderes als Medizin im Großen. Das ist nicht von mir, sondern von Salomon Neumann und Rudolf Virchow geprägt und vor über 150 Jahren. Aber das ist natürlich das Prinzip. Wir müssen das sozusagen, diese Medizin und die Erkenntnisse der Hygiene, die müssen wir für alle, die in dieses Land kommen, auch nutzbar machen.
Sagt Philipp Osten. Jetzt habe ich es einmal falsch gesagt. Ich habe mich so konzentriert. Entschuldigen Sie bitte.
Kein Problem.
Philipp Osten ist der Leiter des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf und auch Direktor des Medizinhistorischen Museums in Hamburg. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Vielen Dank, Herr Kassel. Ihnen auch.